Die Radio Wissen. Update.
Es wird eines entschlossenen Beitrags durch Europa zur Lösung dieser Krisen brauchen. Beim Kampf gegen Kriege und Vertreibung, Terrorismus und politische Verfolgung, gegen Armut und Perspektivlosigkeit.
Bundeskanzlerin Angela Merkel schwört die EU auf ein gemeinsames Handeln ein. Zusammen mit dem französischen Präsidenten François Hollande hat sie vor dem EU-Parlament gesprochen. Als Deutschland und Frankreich dort zum letzten Mal zusammen auftraten, ging es noch um die Wiedervereinigung. Jetzt um die Flüchtlingskrise. Unser Thema im Update heute. Ich bin Anne Tepper. Hallo.
Update.
Ich bin überzeugt, wir müssen unsere Außen- und Entwicklungspolitik deutlich stärker darauf ausrichten, Konflikte zu lösen und Fluchtursachen zu bekämpfen.
Merkel und auch der französische Präsident François Hollande haben vor dem EU-Parlament eine Neuausrichtung der Außenpolitik gefordert und mehr Solidarität untereinander. Gerade bei der Flüchtlingskrise fordert François Hollande.
Mit einer gemeinsamen Liste von sicheren Herkunftsländern, Vereinfachung der Verfahren, Konvergenz der Rechte und der Möglichkeiten, die angeboten werden. Also ein gemeinsames Asylsystem innerhalb der Union selbst.
Merkel sagte, die EU müsse verantwortungsbewusst mit ihrer Attraktivität umgehen und den Nachbarn in Not stärker helfen.
Und wenn wir diese Herausforderung als unsere gemeinsame europäische und globale verstehen, dann werden wir auch die ökonomischen und gesellschaftlichen Chancen dieser Bewährungsprobe erkennen und nutzen können. Und dann werden wir sehen, dass im Übrigen die Chancen größer sind als die Risiken.
Zu Hause in Deutschland hat Merkel die Flüchtlingsprobleme zur Chefsache gemacht. Bei ihrem Kanzleramtsminister Peter Altmaier laufen künftig alle Fäden zusammen. Das Bundeskabinett hat heute Morgen eine neue Aufgabenverteilung beschlossen. Altmaier soll jetzt politisch vorgeben, wo es langgehen soll. Die anderen Ministerien sollen ihm zuarbeiten. Innenminister Thomas de Maizière kümmert sich stattdessen jetzt mehr ums operative Geschäft, um die Asylverfahren und die Verteilung der Flüchtlinge zum Beispiel. Die neue Aufgabenverteilung findet die Opposition grundsätzlich gut, allerdings viel zu spät, sagt der Fraktionsvorsitzende der Linken Bernd Rieksinger in der ARD.
Frau Merkel hat wie immer zu lange gewartet, aber die Entscheidung ist vollkommen richtig. Es war nicht mehr länger anzusehen, wie Herr Maizière überfordert war.
De Maizière war in den letzten Wochen immer wieder kritisiert worden als zögerlich und überfordert. Auch vom Koalitionspartner der SPD und deren stellvertretenden Bundesvorsitzenden Ralf Stegner.
Weil vieles in der Koordinierung, gerade beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, bei Herrn de Maizière nicht besonders gut funktioniert hat. Die SPD hat seit Monaten gesagt, die Verfahren müssen beschleunigt werden. Sie dauern in Deutschland immer noch 5,5 Monate im Schnitt, in den Niederlanden 2,5 Wochen. Das ist nicht gut.
Gerade weil es unter de Maizière nicht so gut gelaufen ist, sprechen Oppositionspolitiker davon, dass Merkel ihn entmachtet hat. Den Eindruck versucht die Regierung zu zerstreuen. De Maizière ließ mitteilen, der Vorschlag stamme von ihm selbst und sei ein großer Fortschritt.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Dass sich jetzt nicht mehr Bundesinnenminister Thomas de Maizière, sondern das Kanzleramt mit Peter Altmaier um die Flüchtlingspolitik kümmern soll, ist auch im Netz Thema. Georg Orth findet auf der Google-Plus-Seite vom Deutschlandfunk: Das ist gut so und hätte schon längst eingerichtet werden sollen. Die Leitstelle im Kanzleramt richtet sich gegen kein Ministerium. In der Situation braucht man eine übergeordnete Koordinierung. Merkel hat spät gehandelt, aber jetzt hat sie gehandelt. Endlich. Silvio Linzbauer sieht bei Welt.de eher personelle Hintergründe. Herr de Maizière hat der Kanzlerin einige Male widersprochen bei ihrer illusionären Flüchtlingspolitik. Herr Altmaier sagt alles fast wortwörtlich der Kanzlerin nach. Die Benennung von Herrn Altmaier als Gesamtkoordinator für Flüchtlingsfragen war folgerichtig. Ähnlich kommentiert es User Zetterum bei tagesschau.de. Das bekannte Merkel-Schema: unbequeme Parteifreunde ausschalten. Guido Markus will dem neuen Koordinator offenbar eine Chance geben und twittert einen Arbeitsauftrag. To-do für Herrn Altmaier. Für effiziente Zusammenarbeit zwischen den Ministerien ohne Ressort-Egoismen sorgen. Und Sabine S. fragt bei tagesschau.de: Was kann Altmaier besser als de Maizière? Was soll im Winter mit den Menschen hier werden? Was mit denen auf dem Weg? Wie soll es weitergehen? Soll es immer so weitergehen? Wie wollen wir den Menschen vor Ort helfen? Keine wichtige Frage wurde auch nur ansatzweise von Frau Merkel beantwortet.
Was sonst noch wichtig war?
In the high seas. Das macht es möglich, auf hoher See die Schiffe zu beschlagnahmen und die des Menschenschmuggels Verdächtigen der Justiz zu übergeben.
Smugglers to justice.
Auf dem Mittelmeer machen die Marineschiffe der EU-Staaten seit heute aktiv Jagd auf Schleuserbanden. Statt die Schlepper und ihre Netzwerke nur auszukundschaften, geht es jetzt darum, ihre Schiffe zu durchsuchen und aus dem Verkehr zu ziehen. Es ist die zweite Phase des Militäreinsatzes. Die Bundeswehr beteiligt sich daran mit 950 Soldaten und 2 Kriegsschiffen. Die Mission hat den schönen Namen Sophia bekommen, nach einem Baby, das bei einem Rettungseinsatz auf einem Schiff geboren wurde. Kritiker bezweifeln aber, dass die Operation Sophia viel Gutes bringt. Christopher Hein von der Organisation Italienischer Flüchtlingsrat sagt, solange die Ursachen der Flucht nicht bekämpft werden, bleibt auch der Markt.
Es geht bei solchen Operationen leider immer nur darum, die Ströme umzulenken, häufig die Reisen noch gefährlicher, noch teurer, noch schwieriger zu machen für die Menschen, die auf Flucht sind.
Die Hintermänner sitzen sowieso nicht auf den Booten, um sich verhaften zu lassen, sondern in Libyen, Ägypten oder der Türkei. Wenn die Flucht durch den EU-Einsatz noch schwieriger wird, könnten sie ihre Preise erhöhen und so noch mehr Profit machen. Um die Banden wirksam zu bekämpfen, müsste die EU ihren Einsatz eigentlich auf Libyen ausweiten. Das geht allerdings nur, wenn Libyen darum bittet oder die UNO ein Mandat erteilt. Beides ist bis jetzt nicht geschehen.
Wir sind ja nicht irgendein Bundesland, wir sind der Freistaat Bayern. Und wenn es Stromtrassen gibt, sogenannte Monstertrassen, die quer durch diese schöne Landschaft führen, dann ist es meine Pflicht, sowas zu verhindern, wenn ich selbst überzeugt bin, dass es in dieser Form nicht notwendig ist.
Erdkabel statt großer überirdischer Stromleitungen, das hat die Bundesregierung jetzt beschlossen. Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer hatte die Erdkabel zur Bedingung gemacht, damit die geplante Nord-Süd-Stromtrasse überhaupt gebaut werden kann. Sie soll den grünen Strom aus den Windkraftanlagen im Norden in den Süden transportieren. Dass die Kabel jetzt auf etwa einem Drittel der Trasse unterirdisch verlegt werden, kostet nach Einschätzung von Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel bis zu 8 Milliarden Euro extra.
Die Rechnung ist ja eine, bei der man auch mal überprüfen muss, wie viel Geld verlieren wir eigentlich dadurch, dass wir keine Leitungen haben, weil der Widerstand so groß ist. Und ich bin dafür, dass wir die Verfahren beschleunigen und Erdkabel werden uns sehr helfen.
Die Mehrkosten werden auf die Verbraucher umgelegt. Für Privatleute bedeutet das bis zu 10 Euro extra im Jahr, für Unternehmen mehrere 10.000 Euro. Die Grünen sind zwar generell für die Erdverkabelung, ihr Energieexperte Oliver Krischer wirft Seehofer in der ARD aber vor, die Planungen unnötig verzögert zu haben.
Das, was die Bundesnetzagentur 3 Jahre lang mit Millionenaufwand gemacht hat, ist quasi auf null jetzt zurückgestellt. Das hat Herr Seehofer verursacht. Und das sind natürlich auch Kosten in der Zukunft, die wir uns eigentlich sparen können, obwohl der Netzausbau auch volkswirtschaftlich selbst als Erdkabel immer noch die günstigste Variante ist.
Die Bundesregierung plant, dass auch andere Abschnitte der beiden großen Nord-Süd-Trassen erdverkabelt werden können. Bei allen anderen neuen Stromleitungen gibt es bis jetzt aber nur Pilotprojekte für Erdkabel. Der Aufsichtsrat von VW hat einen neuen Chef, Hans-Dieter Pötsch. Er ist heute gewählt worden und folgt auf Ferdinand Piëch, der wegen des Abgasskandals zurückgetreten war. Pötsch war bisher Finanzchef bei Volkswagen. Sein Amtswechsel in den Aufsichtsrat ist umstritten, weil auch er in der Abgasaffäre Fehler gemacht haben soll. Mittlerweile gibt es die erste Schadensersatzklage einer VW-Kundin in Deutschland. Sie meint, sie habe ein extra teureres Modell gekauft, weil es umweltfreundlicher sein sollte. VW hatte die Abgaswerte in mehreren Modellen manipuliert. Klar ist inzwischen, dass Millionen Autos zurückgerufen werden sollen. Das soll aber erst im Januar passieren.
Was noch wichtig wird:
Der griechische Ministerpräsident Alexis Tsipras stellt heute Abend wieder die Vertrauensfrage im Parlament. In den letzten Tagen haben er und seine Minister ihr Regierungsprogramm vorgestellt. Jetzt will Tsipras wissen, ob seine Koalition hinter ihm steht, vor allem hinter der Umsetzung des Reformprogramms. Es gilt als wahrscheinlich, dass Tsipras die Vertrauensabstimmung im Parlament gewinnt, auch wenn er in seiner Syriza-Partei viele Kritiker hat.
Und sonst in der Welt?
Zum ersten Mal wird in Brasilien gegen ein amtierendes Staatsoberhaupt wegen Korruption ermittelt. Der oberste Wahlgerichtshof hat entschieden, dem Verdacht gegen Dilma Rousseff nachzugehen. Die Opposition wirft der Präsidentin vor, ihren Wahlkampf mit illegalen Spenden finanziert zu haben. Ihre Partei soll bis zu 200 Millionen Dollar vom staatseigenen Ölkonzern Petrobras kassiert haben. Bis jetzt sah die Justiz keinen ausreichenden Verdacht, um zu untersuchen, ob auch die Staatspräsidentin in den Skandal verwickelt sein könnte. Inzwischen kommt das zuständige Wahlgericht aber zu einem anderen Ergebnis. Der Petrobras-Skandal erschüttert seit Monaten die Politik in Brasilien. In den letzten 10 Jahren sollen viele Bauunternehmer Bestechungsgelder an das Staatsunternehmen gezahlt haben, um an Aufträge zu kommen. Das Geld soll in die Taschen von Politikern und Parteien geflossen sein. Dilma Rousseff saß lange im Aufsichtsrat des Konzerns. Sie will von den Vorgängen aber nichts gewusst haben. Das Atomabkommen mit dem Iran hat bei vielen Hoffnungen geweckt, dass es möglich ist, mit dem Land zusammenzuarbeiten. Dem hat jetzt Irans geistliches Oberhaupt Ayatollah Khamenei einen Riegel vorgeschoben, zumindest was die USA angeht. Er hat alle Verhandlungen mit den USA verboten. Seiner Aussage nach öffnen solche Gespräche dem Einfluss der USA Tür und Tor, sei es wirtschaftlich, kulturell oder politisch. Außerdem sprach Khamenei auch von einem geheimdienstlichen Einfluss der USA durch Verhandlungen. Der Ayatollah geht damit auf Gegenkurs zu Irans Präsident Hassan Rouhani. Der verspricht, die Beziehungen mit westlichen Ländern normalisieren zu wollen. Noch ist unklar, was Khameneis Verhandlungsverbot für das Atomabkommen bedeutet. Er hat es als mächtigster Mann im Staat bis jetzt nicht öffentlich abgesegnet. Erzkonservative Kräfte im Iran versuchen, es zu stoppen. Um den Titel dickstes Volk der Welt konkurrieren lange nicht mehr nur US-Amerikaner, Mexikaner und Deutsche. Auch auf mehreren Pazifikinseln hat ein Großteil der Menschen Übergewicht. Im Pazifikstaat Tonga sind nach einem Bericht der BBC mehr als 80% der Menschen zu dick. Unter den öffentlichen Angestellten sollen sogar 94% der Leute übergewichtig sein, also fast jeder. Nach Medienberichten wird in Tonga versucht, mit Gesundheitskampagnen, Massen-Aerobic-Kursen und Bodybuilding-Wettbewerben gegen das Problem anzukommen. Eine Hauptursache für das Übergewicht auf Tonga ist aber wohl die Ernährung. Traditionelle Kost wie Fisch und Kokosnuss ist lange her. Stattdessen gibt es in Tonga Corned Beef Dosen so groß wie Farbeimer.
Wissensnachrichten.
The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2015 Nobel Prize in Chemistry jointly to Thomas Lindahl, Paul Modrich and Aziz Sanjar. For mechanistic studies of DNA repair.
Medizin, Physik und heute Chemie. Es ist Nobelpreiswoche und heute Mittag, da wurde bekannt gegeben, wer den Nobelpreis für Chemie bekommen wird. Drei Forscher, die sich mit unserem Erbgut beschäftigen. Anneke Schäfer aus unseren Wissensnachrichten, was genau haben die Wissenschaftler herausgefunden?
Alle drei haben gezeigt, wie unsere Zellen es schaffen, sich immer wieder zu reparieren. In den Zellen passieren nämlich ständig Fehler, ungefähr 200 Mal am Tag in jeder einzelnen Zelle. Die Fehler passieren zum Beispiel, wenn Kopien der DNA erstellt werden, also bei der Zellteilung. Und in der Begründung des Nobelpreiskomitees steht, eigentlich müssten wir schon längst zu einem chemischen Chaos geworden sein, bevor wir uns überhaupt zum Fötus entwickeln.
Wenn die Fehler in unserem Körper immer von selbst repariert werden, wozu ist es dann wichtig, dass wir das überhaupt noch so genau erforschen?
Also in den allermeisten Fällen machen die Zellen sich wirklich von selbst wieder heile. Da werden falsche Abschnitte der DNA entfernt und durch richtige ersetzt. Aber manchmal, da klappt das eben nicht und dann kann zum Beispiel Krebs entstehen. Und wenn man versteht, wie die DNA sich repariert, dann kann das helfen, um Therapien zu verbessern.
Aber Krebs entsteht ja auch nicht einfach so aus dem Körper heraus. Was ist denn mit Risiken wie Rauchen oder Hautkrebs durch zu viel Sonne zum Beispiel?
Also auch sowas führt dazu, dass es zu Schäden in den Zellen kommt, die unser Körper reparieren kann. Aziz Sanjar, einer der Preisträger, der hat sich zum Beispiel speziell angeguckt, wie die Reparatur nach UV-Strahlung abläuft. Der ist übrigens der erste Türke, der den Chemie-Nobelpreis bekommt. Die Zeitung Hürriyet schreibt, dass er 7 Geschwister hat und seine Eltern Analphabeten sind. Sie sollen aber viel Wert auf die Bildung ihrer Kinder gelegt haben.
Eine tolle Geschichte. Morgen kommt dann Literatur dran, Freitag der Friedensnobelpreis und Montag dann noch der für Wirtschaft. In den Wissensnachrichten ging es heute auch noch um den Homo naledi, die angebliche neue Menschenart, die vor kurzem vorgestellt wurde. Was gibt's da Neues?
Kurz zur Erinnerung, es geht um Knochen, die in einer Höhle in Südafrika gefunden wurden und die letzten Monate als große Sensation vorgestellt wurden. In der Nature Communications ist jetzt eine Studie erschienen, in der die Hände und Füße dieses Urmenschen untersucht werden. Und dabei ist rausgekommen, dass Homo naledi uns einerseits ziemlich ähnelt. Er hat zum Beispiel einen kräftigen Daumen, konnte fest zupacken und auch Werkzeuge bedienen. Andererseits waren seine Finger ziemlich krumm. Er ist also wohl noch viel auf Bäume geklettert. Trotzdem ist noch ganz viel nicht geklärt, ob er überhaupt eine eigene Menschenart darstellt, wann er gelebt hat.
Eine eurer Meldungen heute lautet auch, Raben kooperieren nicht mit Betrügern. Was steckt dahinter?
Das ist ganz witzig. Da haben Forscher herausgefunden, dass Raben mit anderen Raben zusammenarbeiten, aber nicht, wenn sie von ihnen schon mal übers Ohr gehauen wurden. Bekannt war, dass Raben ziemlich intelligent sind und in freier Wildbahn kooperieren, zum Beispiel um Jäger zu ärgern. Und jetzt wurden Tests gemacht, um mehr darüber zu erfahren. Dabei mussten 2 Raben gleichzeitig an Seilen ziehen, um an 2 Stückchen Käse zu kommen. Wenn ein Rabe schummelte und beide Stückchen Käse fraß, dann hat sich der andere danach geweigert, nochmal mit ihm zusammenzuarbeiten. So viel Cleverness kennen kennen die Forscher bisher nur von Menschen und Schimpansen.
Aber jetzt eben auch von Raben. Danke, Annike.
Wetter.
Es bleibt bewölkt und es ist oft auch nass in der Nacht und auch morgen. Dann kann im Vergleich zu heute aber auch mal öfter die Sonne scheinen, vor allem in Baden-Württemberg und Mecklenburg-Vorpommern. Die Temperaturen liegen dann zwischen 11 und 18 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.